Polish Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio. Hallo und herzlich willkommen am Montag, sagt Joachim Czyczerski. Dzień dobry. Ist es bei Ihnen auch so heiß wie derzeit bei uns in Polen? Am Wochenende wurde hier sogar ein neuer Hitzerekord gemessen, fast 41 Grad Celsius. Auch heute werden in Warschau Temperaturen zwischen 34 und 38 Grad erwartet. Die Klimaanlage läuft bei uns in der Redaktion natürlich auf Hochtouren. Im Studio selbst gibt es allerdings keine. Das Geräusch würde auf der Aufnahme zu hören sein und das möchten wir natürlich vermeiden. Deshalb kommen wir heute ganz schön ins Schwitzen, damit Sie eine klare Tonqualität ohne Rauschen und Brummen genießen können. Es könnte allerdings sein, dass Sie im Hintergrund heute den einen oder anderen Donner hören. Für große Teile Polens werden am Nachmittag schwere Gewitter mit Hagel und Sturmböen vorhergesagt. In der heutigen Sendung sprechen wir über deutsch-polnische Schulprojekte und besuchen eine Berliner Fotoausstellung über die heutigen wiedergewonnenen Westgebiete in Polen. Zuerst aber die wichtigsten Meldungen des Tages. Polen hat am Sonntag einen neuen Hitzerekord verzeichnet. Im westpolnischen Słubice wurden am Sonntag fast 41 Grad Celsius gemessen. Damit wäre erstmals in der Geschichte des Landes die Marke von 40 Grad überschritten worden. Der bisherige Rekord lag bei 40,2 Grad und wurde 1921 registriert. Die extreme Hitze wird durch tropische Luftmassen verursacht, die aus Südeuropa und Nordafrika nach Polen strömen. In weiten Teilen des Landes stiegen die Temperaturen am Wochenende auf mehr als 40 Grad. Auch heute schwanken die Temperaturen zwischen 35 und 38 Grad. Die Bundesregierung verzögert nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung weiterhin eine Entscheidung über finanzielle Hilfen für noch lebende polnische Opfer der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg. Die Zeitung spricht von einem quälenden Warten auf eine gute Geste und kritisiert die ausbleibende Entscheidung scharf. Dem Bericht zufolge leben noch rund 50.000 polnische Opfer des NS-Regimes. Während innerhalb der Bundesregierung weiter über ein mögliches humanitäres Unterstützungsprogramm beraten werde, sterben nach Angaben der Zeitung jeden Monat etwa 1.000 Betroffene. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, hat die polnische Regierung Berlin einen konkreten Vorschlag unterbreitet. Demnach sollen die Betroffenen über die Stiftung Deutsch-Polnische Aussöhnung jährlich 10.000 Zloty erhalten. Die Gesamtkosten würden nach vorsichtigen Schätzungen bei rund 300 Millionen Euro liegen und könnten über mehrere Jahre verteilt werden. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte Ende 2025 die historische Verantwortung Deutschlands gegenüber Polen bekräftigt. Die Bundesregierung hält jedoch weiterhin daran fest, dass die Reparationsfrage rechtlich abgeschlossen sei. In einem Kommentar bezeichnet der Autor Daniel Brüssler das Zögern der Bundesregierung als Schande. Vor 70 Jahren begann in Polen der erste Aufstand gegen das kommunistische Regime. Mit Gedenkveranstaltungen erinnerte am Sonntag die westpolnische Stadt Posen an den Posener Juni 1956. Damals traten tausende Arbeiter aus Protest gegen schlechte Arbeitsbedingungen, niedrige Löhne und steigende Preise in den Streik. Aus den Protesten entwickelte sich der erste große Volksaufstand im kommunistischen Polen. Am 28. Juni 1956 schlugen Armee und Sicherheitskräfte die Demonstrationen blutig nieder. 57 Menschen wurden getötet, rund 600 verletzt. An den Protesten beteiligten sich etwa 100.000 Menschen. Die kommunistische Führung sprach damals von einer Provokation westlicher Geheimdienste und leitete Strafverfahren gegen zahlreiche Demonstranten ein. Und soweit die Meldungen beim polnischen Rundfunk. Weiter geht es mit Adam Deniso und der Presseschau.
Die Konservativ-Tiberhalle Rzeczpospolita zieht in einem ausführlichen Kommentar von Michał Szulczyński Bilanz der Danziger Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine. Er sei ohne große Erwartungen angereist, so der Autor. Eigentlich habe er ein Manöver zur Schadensbegrenzung erwartet. Nach dem Eklat um die Benennung einer Eliteeinheit nach den Helden der Oper, die Staatspräsident Karol Nawrocki dazu bewogen habe, Selenskyj den Orden des Weißen Adlers abzuerkennen, woraufhin der ukrainische Präsident seinen Besuch in Polen abgesagt habe. Die größte Überraschung aber sei gewesen, dass kaum jemand die Abwesenheit Selenskyjs bedauert habe. Im Gegenteil, es habe Erleichterung geherrscht und zwar, wie der Autor betont, Gerade unter Vertretern westlicher Staaten, manche Gesprächspartner, hätten gemeint, Selenskyj habe ein schwer zu akzeptierendes Spiel begonnen, statt strategisch über das Verhältnis zu Polen nachzudenken. Dadurch, dass er Premierministerin Julia Sviridenko nach Danzig entsandt habe, habe sich die Konferenz auf das Konkrete konzentrieren können, auf Wiederaufbau, Verträge, die Verzahnung von Wirtschaft, Selbstverwaltung und Militär. Ein Diplomat habe mit Verärgerung angemerkt, Selenskyj sei angesichts seiner militärischen Erfolge noch trotziger und noch konfliktbereiter geworden. Ein anderer, der ukrainische Präsident, habe sich offenbar entschlossen, um eine weitere Amtszeit zu kämpfen und die Innenpolitik über seine Präsenz in Danzig gestellt. Positiv überrascht habe ihn auch der Veranstaltungsort, so Schuczynski. Zwar hätten manche Diplomaten gespöttelt, die Wahl Danzigs sei nur eine Laune des Premiers Donald Tusk gewesen, bei der es um schöne Bilder mit Staats- und Regierungschefs in seiner Heimatstadt und um ein Spiel gegen den bei der Konferenz übergangenen Präsidenten Nawrocki ging. Doch Tusk habe in seiner Eröffnungsrede den Bogen geschlagen, Danzig sei einst zerstört und wieder aufgebaut worden und dank der Einheit des Westens gegen Russland werde auch die Ukraine wieder aufgebaut. Bundeskanzler Friedrich Merz habe daran angeknüpft und von der Überwindung der Geschichte und der Notwendigkeit gemeinsamen Handelns gesprochen. So seien die historischen Lasten, die über der Konferenz schwebten, in eine Hoffnung auf Versöhnung und Wiederaufbau verkehrt worden. Auch die Professionalität der polnischen Organisatoren sowie der ukrainischen Seite hebt der Autor hervor, die ukrainischen Regionen hätten sich vorzüglich präsentiert und es erneut verstanden, eine wirksame Erzählung der kämpfenden Ukraine aufzubauen. In einer Frage aber habe sich nichts bewegt, so der bittere Befund von Schuczynskij, die Ukrainer hätten aus dem Streit um die UPA keine Lehren gezogen. Ein ukrainischer Politiker habe ihm im Danzig versichert, die Krise werde von polnischen Politikern geschürt, die Viktor Orban nachahmen und auf einer anti-ukrainischen Stimmung politisches Kapital aufbauen wollten. Er selbst habe zwar sowohl die anti-ukrainische Welle in der polnischen Debatte als auch Nawrocki kritisch kommentiert, schreibt Schuczynski, doch der Streit gehe nun einmal auf Selenskyjs Entscheidung zurück, nicht auf eine Feindseligkeit polnischer Politiker. Der UPA-Kult sei weder für die Rechte noch für die Linke in Polen hinnehmbar. Wenn ukrainische Eliten tatsächlich glaubten, auf diesem Kult lasse sich ein moderner Patriotismus errichten, sei das ein weiteres Signal, dass in der Ukraine etwas Beunruhigendes vor sich gehe, so der Publizist in der Rzeczpospolita. Eine Innenansicht des Kremls liefert in der aktuellen Ausgabe der linksliberalen Gazeta Wyborcza Wacław Radziwinowicz, womit sich die Großmachtträume des russischen Herrschers näherten, mit Illusionen und geschickt untergeschobenen Lügen, so der Autor. Bei einer Luftfahrtschau habe man Putin gleich drei, in Anführungszeichen, neue und vollständig russische Passagiermaschinen präsentiert, den Sukhoi Superjet 100, die Il-114-300 und die MS-21. Jede von ihnen habe eine lange Geschichte, die eher von Abstürzen als von Höhenflügen handle. Die Serienproduktion komme nicht in Gang, Termine würden immer weiter verschoben und ein Drittel des veralteten Maschinenparks werde in den nächsten 4 Jahren verschrottet. Putin aber sei zufrieden gewesen und habe befunden, die neuen Flugzeuge seien besser als westliche. Die Zeitung Kommersant habe dies mit dem Titel Sukhoi Super Budget verspottet und mit dem Wunsch versehen, das neue Zeitalter möge kein Zeitalter der Steinaxt werden. Putin, lesen wir weiter, werde betrogen oder lasse sich, wie die Russen sagten, gerne betrügen. Ein früherer Redakteur des Staatssenders Russia 1 habe sogar gestanden, an einer täglichen Nachrichtensendung für einen einzigen Zuschauer mitgewirkt zu haben, Putin. Alles habe den grünen Mappen der Sonderdienste entsprechen und dem Zaren gefallen müssen. Eine Szene, die den Autor an den portugiesischen Diktator Salazar erinnert, dem man eine Zeitung in einem einzigen Exemplar druckte, die nur Positives zu berichten hatte. Kein Wunder, dass Putin voller Optimismus sei, schreibt Radziwinowitsch, in seiner Welt rücke die Armee unaufhaltsam vor. Von dem Dorf Malatokmatschka, das die Russen seit 1,5 Jahren immer wieder einnehmen, wisse er nichts. Dafür wisse er genau, dass er über die Wunderrakete Oreschnik verfüge, mit der er sich seit 8 Jahren brüste. In seine grünen Mappen sei wohl nie der Bericht gelangt, wonach in der Superrakete ein veralterter sowjetischer Kreiselkompass verbaut sei, der sie um Dutzende Kilometer verfehlen lasse. Beim Abschuss am 24. Mai seien Sprengköpfe auf Garagen in Biela Zerkwia bei Kiew und nahe Donetsk niedergegangen, doch auch das hätten ihm seine Generäle als gezielte Übung erklärt, so der Autor in der Gazeta Wyborcza.
Vielen Dank, Adam. Polnische und deutsche Jugendliche begegnen sich immer seltener im Alltag. Umso wichtiger sind Projekte, die gemeinsame Geschichte erlebbar machen. Welche Rolle spielen dabei persönliche Begegnungen und wie gelingt es, historisches Wissen lebendig zu vermitteln? Darüber spricht Patrick Szostak vom Pilecki-Institut in Berlin mit Antje Georgi, Koordinatorin der deutsch-polnischen Projekte an den DPFA-Schulen, sowie mit Alexander Klimiow, Leiter des Bildungsbereichs des Pilecki-Instituts in Berlin.
Herzlich willkommen beim Auslandsdienst des polnischen öffentlichen Rundfunks. Mein Name ist Patrick Szostak vom Pilecki-Institut Berlin. Und ich freue mich sehr, heute auf ein Gespräch über deutsch-polnische Erinnerungskultur, aber vor allem über Schulkooperation zwischen polnischen und deutschen Schulen und vor allem auch polnischen Geschichtseinrichtungen wie dem Pilecki-Institut. Und ich habe heute das große Vergnügen, einmal mit Antje Georgi zu sprechen, zuständig an den DPFA Regenbogenschulen für deutsch-polnische Projekte. Hallo.
Hallo.
Und mit Alexander Klimuk, Leiter der Bildungsabteilung am Pilecki-Institut, ich glaube seit 2020. Genau,
dann habe ich das. Guten Tag.
Genau. Ja, es ist jetzt der vierte Tag, glaube ich, des diesjährigen Austausches oder Kooperationsprojekts. Also genauer gesagt haben wir hier wieder viele Schülerinnen und Schüler zu Gast. Einmal aus Zwickau und aus Goszelec. Und Antje, vielleicht kannst du uns einfach mal so ein bisschen auch in das Thema einführen. Was sind Regenbogenschulen und warum arbeitet ihr mit einem polnischen, einem mittel- und osteuropäischen Geschichtsinstitut zusammen?
Das Ganze ist schon historisch gewachsen. Ich habe 2018 angefangen, an der Schule zu arbeiten. Und der Schulleiter, der Herr Seifert, hatte damals mich dazu auserkoren, an einer Kooperation mit einer Schule aus Goszelec teilzunehmen. Wir sind ja die DPFA Regenbogenschulen. Davon gibt es einige Standorte in Sachsen und eben auch damals eine Schule in Goszelec, also in Polen. Und da entstand 2018 die Idee dazu, eine Kooperation aufzubauen, eine Schulpartnerschaft. Und ja, da wurde ich ganz schnell dafür verantwortlich gemacht und dann haben wir uns ein bisschen angenähert und dann ja, ging es erstmal normaler Schüleraustausch. Da haben wir die sechsten Klassen einbezogen, die sich gegenseitig besucht haben mit kindergerechten Projekten wie Fabeln, Sagen oder Geschichte von dem Ort. Und ganz schnell ist dann auch die Idee entstanden, weil ich mich da sehr dafür interessiert habe, auch Gedenkstättenprojekte zu machen in den größeren Klassen. Und seither treffen wir uns da ein- bis zweimal im Jahr, entweder auf einer deutschen oder auf einer polnischen Gedenkstätte, einem Gedenkort. Und da machen wir einige Geschichtsprojekte gemeinsam.
Mhm. Alex, vielleicht kannst du uns auch ein bisschen noch erzählen, was wir eigentlich so anbieten. Das ist ja, ich kenne dich ja auch schon, kenne uns ganz gut. Ich weiß, dass du nicht der größte Fan bist von dem, was du manchmal als Frontalunterricht auch beschreibst. Also sprich, dass wir einfach dieses klassische Format haben, 30 Kinder, ein Lehrer oder eine Lehrerin, zwei Drittel schlafen vielleicht, der Rest, der wirklich interessiert ist, ist dabei. Das ist nicht deine Philosophie, oder?
Nein, tatsächlich. Frontalunterricht kann man woanders erleben. Es gibt leider bis heute genug Frontalunterricht, auch in der Schule. Aber auch in den Schulen wird es jetzt zum Standard, dass man tatsächlich etwas aktiver und interaktiver mit den Schülerinnen und Schülern arbeitet. Und das ist die Philosophie, die wir auch ja bei uns in unserer Bildungstätigkeit haben, bei unseren Bildungsprojekten. Das Bildungsangebot umfasst vor allem Führungen durch unsere Ausstellungen in unterschiedlichen Formaten wie wechselseitige Führungen. Und da arbeitet man mit Quellen, da gibt es Diskussionsrunden, Reflexionsrunden, Vorbereitung von Ergebnissen, Präsentation von Ergebnissen und. Und das ist das Angebot, das offen für alle Schulen in Deutschland und auch in Polen eigentlich ist. Und wir haben so im Schnitt 100 Gruppen im Jahr, die von diesem Angebot Gebrauch machen. Und dazu haben wir auch ein paar im Jahr ganz besondere Projekte, wie zum Beispiel das mit Zwickau, mit unserer Partnerschule, Aktivierungsspiele, Sprachanimation, Deutsche lernen ein bisschen Polnisch kennen und umgekehrt. Stadtrallye haben wir seit diesem Jahr im Angebot. Und das ist eine Arbeit, die das ist die Arbeit, die wir sehr, sehr gerne machen.
Genau, da das Stadtrallye erwähnt. Ich denke, du meinst unser Programm Polnische Spuren in Berlin, wo wir zusammen mit Schülern, aber auch mit Erwachsenen uns ein bisschen umschauen, durch Berlin spazieren und etliche, ja, wie der Name schon sagt, polnische historische Spuren entdecken. Antje, die Kooperationsvereinbarung mit den DPFA Regenbogenschulen hatten wir ja auch an einem durchaus pikanten Datum unterschrieben, 1.9.2022. Wir hatten uns damals als Anhängsel für den Post den Spruch genommen, weil der Weg zu einer inklusiven Erinnerungskultur in der Schule anfängt. Frage an dich und an dich auch, Alex. Wir sprechen ja hier am Pilecki-Institut auch viel über Wissenslücken über den Zweiten Weltkrieg, darüber, wie unterschiedlich die NS-Besatzung war in West- und Osteuropa, aber auch, dass viele positive Beiträge nicht nur Polens, sondern Osteuropas insgesamt nicht ausreichend zur Kenntnis genommen werden. Wie sind denn eure Erfahrungen mit den Schülern und SchülerInnen nach diesen Projekten? Also kriegt ihr da auch Feedback? Merkt man auch, dass es da ein besseres deutsch-polnisches, ja, Miteinander gibt dadurch? Öffnen sich da Türen, Perspektiven? Wie sind da eure Eindrücke?
Ja, auf jeden Fall. Also das hatten wir jetzt sehr oft schon gemerkt, immer wenn wir von einem Projekt mit dem Bielecki-Institut wiedergekommen sind, oder auch der Alexander mit seiner Gruppe bei uns war und da Projekte gemacht hat, dass die Schüler auch wirklich darüber noch nachdenken, lange darüber sprechen, auch im Geschichtsunterricht manche Themen wieder aufgreifen. Und auch das Zwischenmenschliche, das funktioniert ziemlich gut. Also die tauschen ihre Nummern aus. Sie sind noch langjährig in Kontakt und es kommt sogar teilweise auch öfters die Anfrage, ob man noch einmal an so einem Projekt teilnehmen kann. Und das ist immer sehr schön zu sehen, dass es dann irgendwo doch gefruchtet hat und dass da mehr als nur Geschichtswissen dabei entstanden ist.
Ich möchte euch jetzt aber mal mit einer weniger angenehmen Entwicklung oder Wahrheit konfrontieren und euch mal auch noch dazu befragen. Ich meine, gut, deutsch-polnische Beziehungen, Lücken in der Erinnerung, das ist das eine Thema, aber es gibt ja auch so etwas wie globale, ich sag mal populistische, geschichtsrevisionistische Wellen. Wenn man sich zum Beispiel die Top 20 Podcasts anschaut weltweit, dann sind da gleich mehrere darunter, wo ja praktisch Holocaust-Revisionisten zu regelmäßigen Gästen gehören. Das ist eine globale Welle, die aber auch in jedem Land spürbar ist und zu einer Art lokalen Form. Und ja, Antje, wie siehst du das denn? Also kann man in den letzten 10, 20 Jahren oder auch letzten 5 Jahren vielleicht einfach nur erkennen, dass der Unterricht, das Gespräch über den Zweiten Weltkrieg, über die NS-Besatzung, über den Totalitarismus, über den Holocaust schwieriger geworden ist? Oder ist das eher eine Realität, die du vor allem medial wahrnimmst?
Nein, also das kann man schon wahrnehmen, sage ich mal. Es ist halt aber auch eine Sache der Aufklärung. Mhm. Es wird immer weniger darüber gesprochen und dadurch werden halt auch die Stimmen lauter, die kritisch sich dazu äußern. Und hier ist ganz klar Aufklärung, inklusive Erinnerungskultur gefragt, dass man wirklich alle Schüler einbezieht, unabhängig von irgendwelchen Voraussetzungen, Elternhaus, finanzielle Mittel, ne? Dass man jeder einbeziehen kann, jeder die Möglichkeit hat, Zugang zu Bildung in diesem Bereich zu bekommen. Und ich denke, die Schüler, die an so einem Projekt teilgenommen haben, die denken dann auch ganz anders darüber. Die haben es einem hautnah erlebt und ich denke, das wirkt sich da auch positiv dahingehend aus.
Eure Worte machen Mut. Ich danke euch für das Gespräch. Antje Georgi, zuständig an den DPFA Regenbogenschulen für deutsch-polnische Projekte. Danke nochmals. Und Alexander Klimuk, der Leiter der Bildungsabteilung am Pilecki-Institut in Berlin.
Danke, dass wir hier sein durften.
Danke sehr.
Wir bleiben in Berlin. Zum 35. Jahrestag des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags bringt eine Berliner Fotoausstellung über die polnischen Westgebiete Fotografen aus beiden Ländern in einen visuellen Dialog über Geschichte, Erinnerung und Vorurteile. Im Zentrum des fotografischen Dialogs stehen polnisch-deutsche Perspektiven auf einen gemeinsamen Erinnerungsraum, die heutigen wiedergewonnenen Westgebiete in Polen. Wie wirkt die nach dem von den Deutschen entfesselten Zweiten Weltkrieg erfolgte Westverschiebung Polens bis heute nach? Die Sichtweisen sind vielschichtig und persönlich, gelegentlich auch miteinander verwoben. Wojciech Roszyński hat sich die Fotoausstellung angeschaut.
1939 überfällt Deutschland Polen. 1945 verliert Deutschland den von ihm entfachten Zweiten Weltkrieg. Doch auch nach seinem Ende bekommen die Polen nicht ihre alten Landesgrenzen zurück. Die Grenzen werden westwärts verschoben. Kurzum, Ostpolen fällt an Stalin und wird der Sowjetunion einverleibt. Polen soll dafür mit den ostdeutschen Gebieten entschädigt werden. Deutschlands neue Grenze wird entlang der Flüsse Oder und Neiße gezogen. Westpommern, Niederschlesien und ein Teil Ostpreußens gehören nach Jahrhunderten wieder zu Polen. Für viele Deutsche war dies mit Heimatverlust verbunden, aber auch mit der Ankunft in der bald prosperierenden Bundesrepublik Deutschland. Aus polnischer Sicht erzählen die Westgebiete eine andere Geschichte. Vom Ankommen und dem Neuanfang in einer Umgebung, die früher teilweise zum Königreich Polen und der Adelsrepublik gehörte, dann aber jahrhundertelang deutsch geprägt war. Die Arbeiten von 10 Fotografinnen und Fotografen aus Polen und Deutschland treten in einen Dialog und nähern sich diesem gemeinsamen Erinnerungsraum aus persönlichen und dokumentarischen Perspektiven. Dabei decken sie ein breites Themenspektrum ab, von Landschaften und materiellen Hinterlassenschaften bis hin zu familiären Geschichten und individuellen Erinnerungen. So wird sichtbar, wie Erfahrungen von Gewalt und Verlust, aber auch von Neubeginn, die Orte und Biografien in Westpommern, im Lebuser Land, in Niederschlesien und Pommern bis heute prägen. Die Spuren seien überall zu finden. Man müsse sie nur suchen, so die Kuratorin der Ausstellung Karolina Gembara.
Dostałam w ręce album fotograficzny, na którego okładce jest napisane Erinnerungen.
Mein Interesse für Fotografie und die polnischen Westgebiete begann, als ich ein Fotoalbum von meiner Großmutter fand, die nach dem Krieg mit ihrer Familie nach Niederschlesien kam und die ich heute leider nicht mehr danach befragen kann. Sie fand wohl dieses Album in der leerstehenden, von den Deutschen verlassenen Wohnung, weil auf diesem Album das deutsche Wort Erinnerung geschrieben steht. Sie hat die Fotos der deutschen Familie herausgenommen und die eigenen hineingeklebt. Dies war so sinnbildlich für das, was damals geschah. Meine Oma hat die deutschen Fotos herausgenommen und durch die eigenen ersetzt, aber nicht weggeworfen, sondern sorgsam in einer kleinen Tüte aufbewahrt. Sie hätten ja nur abgeholt werden können.
Którym były złożone w takim małym stosiku właśnie te wyrwane zdjęcia.
In der deutschen Perspektive stünden die Ostgebiete für den Verlust des Ostens. Im polnischen Kontext werden die Ziemie Zachodnie zu einem Raum des Ankommens und des Aufbaus nach 1945. Eines Aufbaus, der in einem kommunistischen System nicht gerade einfach war. Beide Begriffe seien jedoch eng mit Erfahrung von Verlust verbunden. Die polnische Besiedlung des wiedergewonnenen Westens wurde erst durch den Verlust der Kresse möglich. Diese Ambivalenz, das ständige Verschieben von Perspektiven und das Fehlen einer eindeutigen Erzählung bilde den Ausgangspunkt der Fotoausstellung. Sie versuche nicht, widersprüchliche Erinnerungen aufzulösen, sondern mache ihre Gleichzeitigkeit und die Spannung sichtbar. Etwas kurios, die Ausstellung betrachte Umsiedlungen nicht als unmittelbare Folge des Zweiten Weltkriegs, sondern vor allem auch als Teil der politischen Neuordnung Europas nach 1945. Nur ohne die deutsche Aggression, ohne den Hitler-Stalin-Pakt von 1939 hätte es diese spätere politische Neuordnung wohl nicht gegeben. Dieser Umstand scheint vor allem auch in der aktuellen deutschen Debatte um Flucht und Vertreibung, in der Bundesinnenminister Alexander Dobrindt dafür plädiert, das Leid der Deutschen noch stärker ins Zentrum der Erinnerungskultur der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung zu stellen, etwas zu verschwimmen.
Przeszliśmy być może zbyt do porządku dziennego nad tym, co tam się wydarzyło na tych ziemiach odzyskanych. hatte.
Man ist nach 1945 zu schnell zur Tagesordnung übergegangen und hat nicht richtig realisiert, was sich da eigentlich in unseren wiedergewonnenen Westgebieten ereignet hatte. Dass sowohl die Deutschen selbst, freilich ohne es zu beabsichtigen, als auch später Stalin die Weichen für die Westverschiebung Polens und die anschließenden Umsiedlungen und humanitären Katastrophen stellten. Besonders Stalin. In der Volksrepublik konnten allerdings ganze zwei Generationen nicht darüber reden. Betont Zbigniew Rokita, der Autor des Bestsellers Odżania. Die Ausstellung sei keine historische Ausstellung im klassischen Sinn, obgleich sie sich natürlich mit Geschichte beschäftige. Im Mittelpunkt stehe aber Erinnerung. Eine vielstimmige, widersprüchliche und asymmetrische Erinnerung. Dass es keine gemeinsame Erzählung gibt, sei hier nicht als Scheitern von Versöhnung zu begreifen, sondern als Ausdruck der Spannungen zwischen nationalem Gedächtnis und familiären Erfahrungen. Die Kuratoren sprechen von Vielstimmigkeit, kritische polnische Journalisten und Historiker von in die Irre führenden Vermischungen, Vernebelungen, von Dekontextualisierung, einer gefährlichen Uneindeutigkeit der Rollen von Opfern, Zeugen und Tätern.
Jako Gdańszczanin pamiętam dobrze, że naturalną ciekawość w latach 80. budzało, brało się mapę, patrzyło się, jak się nazywała po niemiecku przed wojną nasza ulica.
Ich selbst, als einem polnischen Gdańsk geborener Journalist und Historiker, bin an der deutschen Geschichte meiner Heimatstadt natürlich lebhaft interessiert. Habe mal zum Beispiel einen Text über Arthur Schopenhauer verfasst und so weiter. Aber solche Ausstellungen tragen dazu bei, bestimmte Inhalte zu vermischen, Ursachen für bestimmte Ereignisse weniger zu beleuchten. Und diese Politik hat auch Auswirkungen leider auf die Mentalität vieler Polen. Viele junge Polen stört das leider gar nicht mehr, was sich im Westen oder im Norden ihres Landes ereignet. In Wrocław soll der Most Grunwaldzki wieder Kaiserbrücke heißen. In Szczecin soll mit einigen preußischen Adlern an der Wieża Gocławska wieder an Bismarck erinnert werden. In einigen schlesischen Städten werden preußische historische Ereignisse nachgespielt. Da sind natürlich auch Geld und Geschäfte mit im Spiel. Aber verstehen Sie mich recht, es ist auch eine Mentalitätsfrage. Es ist ein Unterschied zwischen der Neugier eines polnischen Historikers, wie in meinem Fall, dem Interesse an der deutschen Geschichte von Gdańsk und der Wiedereinführung deutscher Bezeichnungen, Straßennamen und so weiter in Wrocław oder Szczecin oder etwa dem Tragen einer preußischen Uniform bei historischen Nachstellungen. Es sind ja zumeist jüngere Polen, die derart gleichgültig, manchmal fast schon pervers, mit ihrer eigenen Geschichte umgehen.
Tylko pomiędzy takim zainteresowaniem a tworzeniem grupy rekonstrukcyjnej, która odtwarza pruskie mundury i otwarza siłą rzeczy pruską tradycję, jest bardzo daleko.
Meint der Historiker und Journalist Piotr Semka. Die eingeladenen Fotografen arbeiten mit Form vermittelter Erinnerung. Nicht sie selbst, sondern ihre Eltern und Großeltern haben Vertreibung und Umsiedlung erlebt. Sei es von Ostpreußen in die Bundesrepublik, aus der heutigen Ukraine nach Niederschlesien oder aus Regionen, die als Orte der Herkunft verschwunden sind. Ausgangspunkt ihrer Arbeiten sei vor allem die Frage nach dem eigenen Verhältnis zu diesem Erbe, zu Landschaften voller Leerstellen und Geheimnisse, zu Häusern, die einst anderen gehörten, zu einer Herkunft, die häufig nur noch als Vorstellung existiert. Ihre Arbeiten greifen auf fragmentarische Archive sowie Objekte und bruchstückhafte Erzählungen zurück. Dies führt aber unweigerlich dazu, dass auch die Ausstellung im Berliner Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung leider fragmentarisch und bruchstückhaft wirkt. Aber vielleicht soll sie es auch sein. Bis Januar 2027 darf sich jeder selbst einen Eindruck verschaffen.
Über die mühsame deutsch-polnische Spurensuche berichtete Wojciech Osiński. Das war es schon für heute. Machen Sie es gut und bis morgen. Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live. aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do suschenja. Wir hören uns.